Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Wiesbaden.
Und mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Tino, und ich bin ebenfalls niedergelassener Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Hanefeld, ich bin auch Allgemeinmediziner und niedergelassener Hausarzt in Niedersachsen in einer Einzelpraxis.
Unser Thema heute, 2025, das geht ja gut los. Ja, heute wollen wir über die Themen sprechen, die die gesundheitspolitischen Schlagzeilen seit Beginn des Jahres bestimmt haben. Und da ist natürlich zum einen die Einführung der elektronischen Patientenakte in einigen Testregionen in Deutschland, die jetzt vor knapp 2 Wochen gestartet ist. Und der Start verlief, naja, sagen wir mal, durchaus etwas holprig. Dazu kommt, dass die Testphase, die jetzt am 15. Januar in rund 250 Praxen gestartet ist, noch von massiven Sicherheitsbedenken überschattet wird. Eigentlich wollten wir diesen Podcast schon dazu letzte Woche aufnehmen, doch dann kam das andere beherrschende Thema dieses Monats dazwischen, nämlich die Reste der Ampelkoalition haben sich darauf verständigt, die Entbudgetierung jetzt noch vor den Bundestagswahlen am 23. Februar zu beschließen. Und darüber müssen wir natürlich reden. Hallo Marc, hallo Tino.
Hi Christian, du hast schon drüber geredet. Eigentlich ist der Podcast rum. Wir können jetzt ein Bier trinken gehen.
Ja, das ist doch schön, ja. Dann würde ich sagen, spiele ich das Outro noch schnell an jetzt hier. Ne? So, war wirklich
ganz nett. Hallo ihr beiden.
Hallo Marc. Moin. Oder Marc, willst du noch etwas länger darüber reden?
Ach, ich weiß nicht. Nee, komm, wir machen Schluss.
Nee, Spaß beiseite. Wir wollen nämlich über das Thema sprechen, das eigentlich einen echten Meilenstein in der Digitalisierung des Gesundheitswesens markieren soll, nämlich die Einführung der elektronischen Patientenakte diesen Monat. Doch der Start ist jetzt nicht gerade geglückt. Erst haben massive Sicherheitsbedenken die Schlagzeilen beherrscht. Der Chaos Computer Club hat nämlich kürzlich demonstriert, dass es nach wie vor nicht sonderlich schwierig ist, sich in die TI einzuhacken und da Zugang zu hochsensiblen Gesundheitsdaten zu erhalten. Dann gab es vor kurzem noch einen Cyberangriff auf die D-Trust GmbH, also eine Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei, die digitale Zertifikate ausgibt, also auch die elektronischen Heilberufeausweise. Und dabei haben Hacker personenbezogene Daten von ca. 11.000 Ärztinnen und Ärzte aus einem Antragsportal abgezogen. Das sorgt natürlich für enorme Verunsicherung, gerade jetzt, wo die Testphase der EPA ja schon am 15. Februar offiziell enden soll und dann der bundesweite Rollout geplant ist. Und dann hat es nach dem Start der Testphase auch mit den einfachsten Dingen schon nicht geklappt, sodass sich viele Praxen überhaupt nicht erst anmelden konnten. Ich habe ein Zitat gelesen von Dr. Dirk Spellmeier, das ist der Vorstandsvorsitzende der KV Westfalen-Lippe, das ist eine der Testregionen in Deutschland. Der hat mit Blick auf den Start der EPA gesagt, meine Erwartungen im Vorfeld waren sowieso schon dem Nullpunkt entgegenstrebend, aber was ich hier erleben durfte, das war ja noch schlechter. Ja, das klingt ja ziemlich gruselig, ne?
Ja, das klingt total gruselig, aber bevor wir hier loslegen, über die EPA herzuziehen, möchte ich doch eigentlich gerne einen anderen Gedanken mit reinbringen, denn wir brauchen eigentlich die EPA. Das ist ja das Tragische an der Geschichte. Ich habe jetzt gerade die Woche, ist ja noch gar nicht so alt, heute ist Dienstag, also ich hatte gestern einen Patienten neu zu mir in die Praxis kommt mit einem Haufen Unterlagen, zerknittertem, unsortiertem Papier, wo ich mir einfach gedacht habe, also selbst wenn es ein PDF-Ordner wäre, wäre der besser lesbar und sortierbarer als dieser Zettelwust, und das war tatsächlich für die Behandlung wichtig und auch für die aktuelle Terminierung wichtig, dass ich mich da durcharbeite, um die entsprechende Frage des Patienten zu beantworten. Und das war wirklich ein ganz akutes, ganz aktuelles Beispiel, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Wir machen seit 20 Jahren, versuchen wir die Medizin zu digitalisieren. Wir geben uns echt Mühe und die Politik versaut's.
Ja, wie sieht das denn in der Praxis aus? Marc, du hattest, glaube ich, von der KV Niedersachsen war geplant, dass du da als Testpraxis teilnimmst. Wie hat denn das so funktioniert?
Naja, die kurze Antwort ist gar nicht.
Also, du meinst, das war die Nullpunkterwartung?
Genau. Ja, ich bin ja auch Enthusiast und ich möchte das, was Tino sagt, ja auch unterstreichen. Wir brauchen das. Wir wollen wissen, welche Daten wir haben bei den Patienten, was da Vorbefunde sind und so weiter und so fort. Das haben wir auch schon hier ausgebreitet. Letztendlich sollte ich dort auch Fortbildungen zu machen für die KVN und mich da einarbeiten in das Thema als Digital-Enthusiast. Ich hatte selbst auch formuliert bei einem Vortrag, dass das ja wichtig ist, Multiplikatoren auch mit reinzunehmen in solche Projekte, weil dadurch dann natürlich auch die Chancen, dass das gut wird, dann steigen. Das Problem war jetzt, dass ja tatsächlich der Chaos Computer Club kam und dass dann plötzlich nicht mehr jeder teilnehmen konnte, sondern dann wurden Praxen gewitelistet. Das heißt also, es konnten wirklich nur bestimmte Praxen und dann mit einem Praxisausweis und mit Zusendung einer E-Mail über die KIM dann teilnehmen. Und das war dann nicht mehr möglich zu organisieren, selbst seitens der KV nicht, auch seitens der Gematik nicht, weil man dann die Regeln massiv verschärft hat. Ich möchte das jetzt nicht Panikreaktion nennen, aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung.
Ja, das geht total in die Richtung. Also von den 250 Testpraxen, was ja eine lächerliche Größe ist, wenn man einen Testlauf macht vor einem bundesweiten Rollout. Und von diesen 250 Praxen waren tatsächlich ja oder sind immer noch nicht alle ist es möglich, dass die an der Testung teilnehmen. Entweder, weil es praxisinterne Gründe gibt, die dagegen sprechen, aber viel schlimmer, weil es PVS-Gründe gibt, die dagegen sprechen oder weil die Gematik die Praxis nicht einbinden kann. Mhm. Echtes Trauerspiel. Also das sind so die Punkte, wo man einfach sagt, da hat die Gematik und die Erwartungen, die wir hatten an das Bundesgesundheitsministerium, die haben die im Nullpunkt locker unterschlaufen.
Dann ist natürlich die Frage, die sich dann stellt, wie geht die ganze Sache denn dann weiter? Also die Testphase ist jetzt seit knapp 2 Wochen am Start. Am 15. Januar war der offizielle Rollout geplant. Der Termin wird ja Stand heute realistisch betrachtet überhaupt nicht zu halten sein, ne?
Definitiv nicht. Der ist ja schon verschoben auf März oder April. Mhm. Also da sind sie sich auch nicht so ganz sicher, also auf jeden Fall sicherheitshalber kurz nach der Wahl, am besten noch bevor die neuen Minister vereidigt sind, weiß auch nicht, was das Ganze soll. Also das ist alles ein ziemlicher Hokuspokus, da muss man tatsächlich sagen, da liefert Lauterbach jetzt zum Ende seiner Amtszeit echt nochmal einen echten Flickenteppich ab, der kaum Hand und Fuß hat. Bei so einem wichtigen Projekt eigentlich ein Desaster.
Karl Lauterbach hat ja da als Digitalbeauftragte die Frau Otsegowski sitzen im Bundesgesundheitsministerium und die war neulich, wo ich auch da war, in Hannover auch da und hatte auch schon mitgeteilt auf entsprechende Frage hin, dass diese Testphase, die war ja auf 4 Wochen geplant, das war, denke ich mal, schon, wie soll man das ausdrücken, ambitioniert.
Sportlich, ja.
gut, ambitionierte Ziele können ja auch nützen, aber sie hat auch gleich gesagt, dass das natürlich auch so lange getestet wird wie notwendig. Und jetzt haben sich ja wirklich auch Sicherheitslücken gezeigt, die wirklich auch abgeräumt werden müssen. Als ich das erste Mal gehört habe, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ihr gedacht habt, aber ich habe gedacht, na gut, okay, wenn da so ein Profi-Hacker reinkommt, digitale Lösungen, die am Internet angeschlossen sind, die werden nie 100% sicher sein. Das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel, immer. Mhm. Aber Weil man dann sieht, was da für Sicherheitslücken drin sind, das ist wirklich schon, da stehen einem schon die Haare zu Berge, dass das überhaupt passieren kann in solch einem Projekt.
Naja, jetzt muss man aber natürlich umgekehrt sagen, also der Chaos Computer Club, der macht ja nicht immer medienwirksame, hochkomplizierte Hightech-Hacks, sondern das sind manchmal ganz einfache Hacks und das war auch jetzt in diesem Fall so, als sie Zugang zur elektronischen Patientenakte bekommen haben, die haben das letztendlich über eine erschwindelte Chipkarte, die heißen SMCB-Karten, die Verbindung zur Telematik-Infrastruktur herstellen, über eine erschwindelte Karte sich erschlichen. Das ist jetzt kein wirklich wahnsinniger Hack. Die haben bei eBay einfach Kartenlesegeräte gekauft, geguckt, dass irgendwo eine SMCB-Karte noch drin ist, die vergessen wurde zu entfernen, haben bei dem entsprechenden Arzt angerufen, haben gesagt, hier, ich habe das bei dir gekauft. gib mir doch mal die Nummer. Und der Kollege hat oder die Kollegin hat dann leider die Nummer weitergegeben. Und da kommen wir natürlich wirklich zum essentiellen Punkt. Auch wir müssen in den Praxen lernen, was wir da für eine Sicherheitssoftware haben. Der Chaos Computer Club ist da mit relativ geringem Aufwand reingekommen.
Ja, das waren tatsächlich ein paar Dinge.
Man muss ja dazu sagen, das haben ja jetzt nicht die Kollegen gemacht, um irgendwie dem Chaos Computer Club zu assistieren, sondern die Fragen Nein. waren dann, gib mir mal die PIN für das Gerät, weil das kann ich sonst nicht benutzen. Das heißt, den Ärztinnen und Ärzten war ja überhaupt nicht klar in dem Moment, dass sie da nicht jetzt einfach wie bei einem Handy eine Geräte-PIN rausgeben, um das Gerät zu entschlüsseln und benutzen zu können, sondern dass sie damit den Zugang in die Telematik-Infrastruktur freigeben, ihren eigenen Zugang in die Telematik-Infrastruktur. Und das ist natürlich deshalb interessant, weil man da sieht, wie wenig affin auch viele Ärztinnen und Ärzte sind, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Weil es ja auch kein selbst gewählter Sicherheitsprozess ist, sondern ein vorgegebener und vielen auch überhaupt nicht klar geworden ist, was diese Sicherheitsmechanismen, die sie tagtäglich benutzen, überhaupt bedeuten und wo die überall Zugang zu ermöglichen, ne?
Ja, aber wie denn auch? Das haben wir nicht studiert. Damit haben wir uns wenig auseinandergesetzt. Also die meisten haben ja schon Schwierigkeiten, ein Routerpasswort festzulegen fürs WLAN. Mhm. Und wir reden hier über eine hochempfindliche Sicherheitsarchitektur und umgekehrt das, was ich von vielen Kollegen mitbekomme, wenn sie das versuchen, an externe Firmen zu geben, werden die mit so gepfefferten Preisen übers Ohr gezogen, dass das durch die Honorare und Technikpauschalen überhaupt nicht wieder reinkommt.
Ja, oder wie oft schon diskutiert, wenn man irgendein Problem hat oder sowas, was über die normale Installation hinausgeht. Das sind ja wirklich horrende Kosten. Da kommen wir ja auch in der ärztlichen Honorierung nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie viel Patienten ich behandeln muss, um ein Technikproblem dann zu bereinigen. Mhm. Und letztendlich sind das ja wirklich sehr, sehr einfache Dinge. Ich kritisiere auch schon lange, dass man uns einfach Technik in die Praxen stellt. Dann verkaufen wir die über eBay, dann ist da eine SNCB dabei und wir geben die PIN raus. Am Ende muss man auch ein bisschen drüber lachen, wie oft Passwörter sind in den Praxen. Das wurde bei diesem Vortrag vom Chaos Computer Club auch gesagt. User und Passwort gleich als entsprechende Daten. Und das müssen auch alle, denke ich, beachten, die diese gesamte Elektronisierung, Digitalisierung auch kritisieren, weil der unsicherste Ort ist unsere Praxis. Da brauchst du nur einen infizierten USB-Stick irgendwo in einen Rechner reinstecken oder dich an einen Computer dran setzen. Da ist das Problem, ne?
Du rollst da gerade echt was Interessantes auf, weil wir reden hier über 100.000 User in den Praxen, 100.000 Ärzten. Jeder Arzt hat im Durchschnitt locker mal 2 MFAs, also reden wir nochmal über 200.000 MFAs, also reden wir allein in den Hausärzten, in den niedergelassenen Praxen über 300.000 Menschen, die Zugriff zu einer Datenstruktur haben von 70 Millionen Bürgern, die alle nicht zentral verwaltet sind. Das wird ein spannender Punkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Faktor Mensch ist ein ganz großes Problem, was das Thema Sicherheit betrifft. Das wird auch für die Praxen, und das ist auch einer der Punkte, die ich ja seit langer Zeit kritisiere, das wird viele Praxen ganz schön fordern. Mhm. Nicht überfordern, das glaube ich nicht, aber es wird sie ganz schön fordern.
Das ist ein Punkt und ein Punkt, den ich neulich nochmal überdacht habe, ist, natürlich werden auch andere ärztliche Stellen, zum Beispiel Gesundheitsämter oder andere Stellen mit Telematik ausgerüstet werden. Und wenn dann Patienten ihre Zustimmung zur EPA geben, dann hat natürlich auch in Anführungsstrichen der Staat Zugriff auf diese Daten. Ne? Die sind natürlich vom Patienten auch sperrbar, aber das muss man dann auch aktiv tun. Und da muss man sich auch fragen, wie viele Bürger dazu kompetent in der Lage sind.
Gute Frage. Mhm. Bei mir in der Praxis fast keiner. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Jungs, aber ich frage bei mir jetzt schon so in den letzten Wochen aktiv nach bei den Patienten. Und trotz der großen Werbung bekomme ich meistens gesagt, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Oder ich bekomme auch ganz lustig die Antwort, ja, das bekomme ich doch irgendwann automatisch. Mhm.
Ja. Ja, oder es wird gesagt, und? Sie wissen doch, was mit mir los ist. Sie haben doch jetzt die elektronische Patientenakte und deswegen wissen Sie doch alles von mir. Das ist dann die andere Erwartung wiederum,
ja,
die das einen Kontrapunkt bietet zu diesen Ängsten vor Verlust von Daten. Und das ist ja auch nicht erreichbar letztendlich.
Man muss ja auch sagen, also der, um auf den Chaos Computer Club Hack zurückzukommen, das zeigt ja jetzt nicht nur, wie gravierend jetzt Kolleginnen und Kollegen mit der Sicherheitstechnologie umgehen, sondern auch, wie gravierend die Schwächen da im System sind, ne? Dass die jetzt keine komplexen technischen Barrieren oder sowas überwinden mussten, sondern einfach durch Prozesslücken letztlich schlüpfen konnten. Und der zeitliche Aufwand dafür, das war ja auch sehr interessant, der lag zum Teil bei Wochen, wenn es etwas komplexere Hacks waren jetzt in die Telematik-Infrastruktur, aber zum Teil auch wirklich nur bei wenigen Stunden oft. Ne? Oft war das jetzt nur ein Telefonat, was wir gesagt haben, und in den meisten Fällen war auch ganz bequem der Remote-Zugang vom heimischen Rechner möglich. Also das zeigt natürlich auch gewisserweise, wie lax die Gematik mit der ganzen Thematik bisher schon umgegangen ist und dass das eigentlich keine besonders ausgefeilte, intelligente Sicherheitsarchitektur ist, muss man dann ja sagen, ne? Wenn das so möglich ist, es lohnt sich für jeden. Ich stelle den Link in die Shownotes von diesem Vortrag, kann man sich wirklich gut angucken. Und interessant ist ja auch, was die Gematik dann dazu noch gesagt hat, zu dieser Beschaffung der Zugangsdaten. Die hat sich dazu wie folgt geäußert. Die haben in einer Pressemitteilung geschrieben, zwar seien die Angriffsszenarien technisch möglich, doch die praktische Durchführung hingegen sei nicht sehr wahrscheinlich, etwa weil auch ein Institutionsausweis ja illegal beschafft werden müsse.
Naja, gut, aber ja, da muss man auch sagen, wenn man sich das anguckt, die haben ja mit Augmented Reality Video-Ident-Verfahren gemacht,
ja, ja.
Und die Mitarbeiter, die dort sitzen, denen ist das nicht aufgefallen. Das heißt also, die haben sich in Massen Arztausweise besorgen können oder, und das ist ja wirklich, das ist abstrus, sogenannte SQL-Injections, also dass man dort, wo man in Formularen was eingibt, nicht Daten eingibt, die in der Datenbank gespeichert werden, sondern Datenbankbefehle, mit denen man dann Daten aus der Datenbank rausziehen kann.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist eigentlich was, ich weiß nicht, ob das war Ende der 90er und Anfang der 2000er bekannt. Das ist uralt, ne? Da fällt der Staub eigentlich ab vom Computer, wenn man das benutzt. Das darf nicht vorkommen. Das waren ja Antragsportale von Kartenherausgebern.
Ja.
Und ich muss sagen, da gebe ich dir recht, dieses Video, das sollte man unbedingt sich mal angucken, packen wir gerne in die Shownotes und vielleicht auch als Schmankerl, wer wirklich so Technik-Nerd ist, das noch bessere Video, das hat nichts mit Telematik zu tun, von David Kriesel, traue keinen Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, wo er einen riesen Fehler bei Industriescannern nachweist. Ich glaube, das ist auch Chaos Computer Club, das ist unglaublich lustig und das jetzt über die Telematik, das kam da schon relativ nah dran.
Ja, aber ich würde da gerne noch mal eine Rolle machen, weil die Frage ist, da habe ich auch mit Patienten drüber gesprochen, wie kriegsentscheidend sind jetzt diese Datenschutzverletzungen? Weil, hier muss man ja sagen, in der Patientenakte sind am Ende nur die Daten drin, die der Patient gerne drin haben möchte. Der kann die selbst reinstellen, er kann selbst löschen, er kann Zugriffsrechte geben. Das heißt mit anderen Worten, hier ist natürlich auch ein großer Appell an den mündigen Bürger, wie er mit seinen Daten umgeht. Was nicht passieren wird, ist, dass da jetzt Daten drin in Massen erscheinen, die er gar nicht will.
Das ist richtig. Also du kannst natürlich auch nur einer Institution, also deinem Hausarzt sozusagen, deiner Hausarztpraxis, alles erlauben, alle anderen nicht. Du kannst doch einzelne Dokumente verstecken und so weiter. Und das Problem ist, muss man immer machen. Ne? Und je größer deine Akte ist, umso mehr Aufwand ist das. Und ja, die oft zitierte Oma Brömmelmeier mit 88 Jahren hat da so ihre Schwierigkeiten.
Das ist ja, also, aber es ist, muss man jetzt natürlich sagen, vielleicht ist die Oma Brömmelmeier eben auch daran interessiert, dass möglichst viele ihrer Daten drin sind, ja. Während irgendein Fritz Lang mit 20 Jahren nicht so sehr daran interessiert ist, dass bestimmte Details in einer Patientenakte drin sind. Und der Unterschied zu der Patientenakte, die wir in der Praxis führen, ist halt eben, dass bei der elektronischen Patientenakte, deswegen heißt sie so, die Patienten die Hoheit haben Und wenn ich mit dem Patienten zumindest so diese Themen bespreche, dann sind die da, gehen die da auch ein bisschen entspannter ran und sagen, gut, wenn da nur drin ist, was ich drin haben möchte, dann ist das ja erstmal in Ordnung.
Was ratet ihr jetzt eigentlich euren Patienten, die euch zum Thema EPA ansprechen? Also ich habe damit im Moment, es kommt nicht häufig vor, vielleicht ein, zweimal am Tag, dass mich jemand fragt, wie ist denn das mit dieser EPA? Meine Antwort ist eigentlich so, ich kann es Ihnen überhaupt nicht sagen. Ja, Stand jetzt funktioniert da erstmal fast nichts. Und wenn was funktioniert, dann ist das wie ein Ordner in einer Cloud, wo PDF-Dokumente drin liegen. Und wenig strukturiert. Ich weiß noch nicht mal, wie die benannt sind. Kann sein, dass die 1, 2, 3, X, Y, Z oder irgendwelche anderen kryptischen Zeichenfolgen haben. Also im Endeffekt lohnt es sich im Moment für mich noch nicht, mich in der täglichen Arbeit damit zu beschäftigen, mich mit Patienten darüber zu unterhalten, wie das Ding mal aussehen könnte.
Also
Marc, wie machst du's?
Ich habe bis jetzt nicht viele Anfragen dieser Art in der Praxis. Die kann ich an einer Hand abzählen oder noch spezifischer an einem Finger. Ich hab einmal gefragt worden danach.
Ein Finger ist, kann man gut
von
zählen,
der Oma Prömmelmeier, oder?
Das ist überschaubar und das schaffen dann auch Ärzte. Aber also meine Antwort ist eigentlich abwarten. Denn im Moment passiert doch gar nichts. Also man könnte jetzt panikartig allen sagen, sie müssen widersprechen. Aber ich finde, das muss gar nicht sein, weil wenn die Testphase nicht abgeschlossen ist und der Rollout nicht kommt in die Breite, bis dahin passiert nichts und dann kann man immer noch widersprechen und das Ding löschen.
Richtig,
lassen. Ja, richtig. Und wo ich jetzt gefragt worden bin, ist bei einem Sozialverband hier dazu einen Vortrag zu halten. Da werde ich mich entsprechend auch ähnlich äußern, werde aber auch mal darlegen, was ich dazu weiß und wie das aussieht und was das bedeutet. Das, was du, Tino, gerade auch schon so umschrieben hast. Und ich habe, das muss ich auch sagen, diese Befürchtung auch gehabt, dass das so ein komplett strukturloses PDF-Grab ist. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr, nachdem ich nämlich von meiner Praxissoftware eine Demo gesehen habe, wie das aussieht. Und da kannst du sehr wohl auch nach Dokumententypen und auch nach Begriffen wie Kardiologe und so weiter suchen.
Und aber im Titel oder im PDF?
Nee, das ist dann in den Metadaten. Aha. Das heißt also, in der Dokumentenliste kannst du filtern, welche Dokumente du angezeigt bekommen lassen kannst. In der Datei nicht. Das hatten wir schon mal hier im Podcast gesagt. Na, es gibt keine Volltextsuche, obwohl das technisch auch nicht so schwer ist. Aber die wird erstmal nicht ausgerollt.
Also bei mir, ich liege bei meinen Anfragen genau zwischen euren zwei Antworten. Ich würde sagen, ich habe so 1, 2, 3 Antworten die Woche, wenn es hochkommt. Anfragen von Patienten zur elektronischen Patientenakte oder kleine Gespräche. Und ich mache es eigentlich ähnlich. Ich sage den Patienten, die sollen erstmal in Ruhe abwarten. Bei den jüngeren, gesünderen, die, wo man jetzt eh nichts reinstellen kann, denen sage ich, also ihr könnt auch proaktiv kündigen, ihr könnt ja auch später wieder zusagen. Das ist ja ein Hop und Top, das kann man ja letztendlich im nächsten Jahr gestalten, wie man möchte. Und bei den Älteren, wo es vielleicht spannender ist, dass wir doch ein paar Daten zusammenführen, sage ich, lassen Sie es doch erstmal laufen, gucken Sie es an, widersprechen können Sie am Lauf des Jahres immer noch.
Und ich bin gespannt, wie sich es noch entwickelt. Wir haben ja die PDFs, das ist das eine, das ist sicher auch total sinnvoll. Im Moment helfe ich mir, indem ich gar nicht mehr Dokumente, Altbriefe ausdrucke, sondern wenn ich weiß, wo der Patient hingeht, schicke ich dort die bisherigen Dokumente immer als KIM-Nachricht hin. Aber wir haben ja auch die medizinischen Informationsobjekte, die dort kommen. Also erstmal einen Medikamentenplan und vielleicht auch mal einen Impfausweis. Und ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast hatten oder in der Nachbesprechung. Das wäre die super Idee, eine Überweisung digital. Ne? Ja. Mit angehängten Dokumenten und kannst dann EKG dazu packen und so weiter. Das wären Sachen, die helfen würden. Das wäre herrlich, aber das ist derzeit nicht vorgesehen, weiß ich.
Ja, da haben wir letztes Jahr drüber geschwärmt.
Ja.
Sollen wir das Thema EPA damit
begraben?
Beschließen?
Begraben? Ja, ich machst du eine Prophezeiung, Marc?
Nein. Also wir brauchen es gut. Ich hoffe, ich bin auch guter Hoffnung, dass die Protagonisten jetzt auch die richtigen Schlüsse ziehen und dass dann auch das Ding kommt. Es wird auch kommen, es ist so viel Aufwand reingesteckt worden. Es wird angepasst werden müssen, ja, sicher. werden sicherlich viele, viele Dinge sich noch ändern müssen, aber man muss jetzt erstmal damit starten und damit arbeiten. Das hilft nichts.
In Österreich dümpelt das Ding seit 10 Jahren ohne Weiterentwicklung tot vor sich hin.
Gut. Österreich hat aber auch ganz andere Probleme momentan politischer Natur zu lösen, glaube ich.
Na, da sollten wir vorsichtig sein. Da lästern wir erst nach der Wahl drüber.
Genau. So, kommen wir zum anderen Thema, was diesen Monat die Schlagzeilen beherrscht hat. Ich habe es ja schon bei der Anmoderation vorhin gesagt, die Reste der Ampelkoalition haben sich darauf verständigt, jetzt die Endbudgetierung noch vor den Bundestagswahlen am 23. März zu beschließen. Ende dieser Woche befindet der Deutsche Bundestag jetzt über das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz in einer abgespeckten Form, welches dem hausärztlichen Versorgungsbereich dann die Abschaffung der Budgetierung, also die Endbudgetierung, bringen soll. Das weckt natürlich viele Hoffnungen, aber wir müssen jetzt mal darüber reden, ob das Gesetz natürlich auch hält, was es verspricht, ob es denn die erhofften Besserungen im Versorgungsbereich jetzt bringt. Tino, du bist ja als Vorsitzender des Hessischen Hausärztinnen und Hausärzteverbandes ja sicherlich auch jetzt in den ganzen Gremienschalten unterwegs gewesen. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich so an? Erzähl doch mal.
Ja, krass, Berg- und Talfahrt. Also wir hatten ja das ganze letzte Jahr, was das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz betrifft und die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, eine permanente Berg- und Talfahrt, Versprechen, Zurücknahme, Neuauflagen, Modifikationen und dann letztendlich mit dem Ampel aus, obwohl es da ja schon im Bundestag weit vorangeschritten war, war das dann schon mal ein echt herber Schlag. Die Gespräche sind aber tatsächlich mit FDP und den Grünen und der SPD nie so richtig abgebrochen und gingen weiter. Und auf Antrag der FDP, jetzt relativ überraschend für alle, haben sie sich doch entschlossen, nochmal sich mit den Grünen und der SPD zusammenzusetzen und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz wenigstens mit der Zentralidee der Entbudgetierung an den Start zu bringen. Die Abstimmungen werden morgen sein, also jetzt kriegen auch alle mit, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Und da ist natürlich jetzt echt eine große Spannung im System, was da morgen hoffentlich beschlossen wird. Bis jetzt sind die Vorzeichen gemischt, aber tendenziell eher positiv gestimmt, dass es reinkommt und abgestimmt wird. Aber das muss man echt mal abwarten. Das ist jetzt ein Poker bis auf die letzte Minute.
Habt ihr denn auch beide einen Brief bekommen von der FDP?
Nee.
Ich habe dann so einen Rundbrief von der FDP bekommen, okay, dass man sich ja jetzt für die Hausärzte einsetzen möchte und so weiter, dass das ja so wichtig sei.
Ja, die müssen sehr verzweifelt sein.
Wir wissen ja aus Berlin, dass die FDP das war, die zum Beispiel den HZV-Bonus aus diesem Gesetz raus verhandelt hat.
Ja.
Da muss man sich schon fragen, also irgendwie langsam kann man es nicht mehr hören, ne? Ja. Ja. Das ist eine Manipulation, Wähler abgreifen, keine Ahnung, das ist einfach lächerlich.
Ja, sie müssen irgendwie noch das Letzte an Wählerpotenzial mobilisieren, um die 5%-Hürde doch noch irgendwie zu reißen. Ja, momentan sieht es ja nicht danach aus.
Bleibt spannend. Also ich meine, das Thema Wahlprognose, wo geht das hin, ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber ich würde es jetzt auch mal gar nicht mit so Verdächtigungen starten, sondern erst einmal die Ampelparteien haben sich nochmal zusammengerauft, wollen das jetzt morgen in den Bundestag einbringen und das wäre dann die erste Lesung und die zweite Lesung findet dann am 10.11. Februar statt und dann könnte das tatsächlich verabschiedet werden und gehen wir davon aus, dass es verabschiedet wird, dann würde unmittelbar es zum 1. April in Kraft treten. Dann würde die KBV, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Bewertungsausschuss würden dann mit der Arbeit beginnen. Die gemeinsame Selbstverwaltung würde starten und dann wäre es theoretisch möglich, dass wir eine Entbudgetierung in irgendeiner Form, und darüber diskutieren wir jetzt gleich, dann frühestens 1.1.26 erleben dürften.
Da stellen sich jetzt natürlich viele Fragen. Es kam ja an der Entbudgetierung und an dem Gesetzesvorhaben auch schon erste Kritik. Nämlich eine Kritik ist, dass ja nicht neues Geld ins System kommen soll. Und die Sorge dann natürlich groß ist, dass es hier dann nur zu einer Umverteilung kommt. Also dass quasi die Budgets, die abgeschafft werden, dann dazu führen, dass dann auf einmal nicht mehr budgetierte Leistungen kotiert vergütet wird, ist ja so eine Art linke Tasche, rechte Tasche. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Ist es denn jetzt so, dass die Entbudgetierung jetzt für jeden mehr Geld bringt? Das ist ja die entscheidende Frage eigentlich, die sich alle stellen.
Also machen wir doch mal den ganz großen Adlerflug, gucken über ganz Bundesdeutschland. Dann können wir sagen, dass die Krankenkassen oder die Ärzte jedes Jahr in den letzten Jahren zwischen 300 und 500 Millionen Euro jährlich nicht ausgezahlt bekommen haben. Und die KBV rechnet jetzt durch die Entbudgetierung mit einer Zunahme von 300, 350.000, die Krankenkassen mit 400 bis 500 Millionen Euro. Habe ich 1.000 gerade gesagt?
Du hast 1.000 gesagt, ja.
Ja, da,
Hauptsache, du so hast nicht D-Mark gesagt, das ist schon okay.
So viele Nullen verwirren mich. nein, also 350 bis 500 Millionen Euro, da ist so ungefähr der Spielball drin, treffen wir uns mal in der Mitte. 400 Millionen Euro, die die Krankenkassen nicht zahlen mussten, die die Ärzte nicht ausgezahlt bekommen haben. Das heißt, ja, der hausärztliche Sektor in Deutschland bekommt tatsächlich dann durch die Krankenkasse, genau das würde es bedeuten, diese 400 Millionen Euro ausgezahlt. Jetzt kommen wir zu der etwas feineren Debatte. Es gibt in den Bundesländern Bundesländer, die sehr stark budgetiert sind. Nennen wir mal Hamburg und Berlin so ganz vorne. Und es gibt Bundesländer, die von der Budgetierung nicht so stark betroffen sind oder nur ein bisschen betroffen sind. Und dementsprechend haben wir ein sehr großes Spektrum. Die Bundesländer, die von einer Entbudgetierung nicht getroffen sind, weil die Auszahlungsquote 100% beträgt, die sagen, die befürchten natürlich eher, dass eventuell was verloren gehen könnte. Die Bundesländer, die stark budgetiert sind, haben natürlich die ganz große Hoffnung, dass sie dadurch mehr Geld bekommen. Und das spiegelt so ein Stück weit die Stimmen wieder, die man hört, wo dann eben ein Bundesland sich meldet und sagt, ich bin da zurückhaltend. Und ein anderes Bundesland, das die Entbudgetierung feiert, die eben auch natürlich mehr zu erwarten haben.
Ich habe die Krokodilstränen auch gehört, als es hieß, ja, das sind dann so und so viel 100 Millionen mehr Kosten. Das ist aber natürlich auch im Vergleich zu den Gesamtausgaben im Gesundheitswesen auch wirklich ein Kleckerbetrag. Aber man muss auch sagen, die können sich einfach machen. Wenn man das jetzt mehr zahlen muss, kann man einfach aufhören, Unsinn wie Homöopathie zu bezahlen. Dann ist es fast wieder bei Null. Kleiner, ja, also konstruktiver ganz, Vorschlag.
Ja, also Krokodilstränen lasse ich hier nicht zu, weil die Krankenkassen in den letzten Jahren sich ja die Hände gerieben haben, weil sie 400 Millionen jährlich gespart haben.
Genau.
Und wir reden hier nur vom hausärztlichen Topf. Beim fachärztlichen Topf sind ja noch mal größere Gelder mit drin. Und da muss man tatsächlich ein bisschen zurückhaltend sein. Das sind keine Krokodilstränen, sondern das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Denn vorher haben sie im Grunde genommen sich hinter dem Gesetz versteckt und lächelnd gespart. Und zwar auf unsere Kosten.
Ja, ich habe Krokodilstränen gesagt, weil ich das einfach schlimme Manipulation finde.
Ja,
ganz einfach.
Es wurde ja nicht nur 400 Millionen eingespart, sondern es werden 400 Millionen Euro an Leistungen, die wir nicht, die wir erbracht haben, nicht vergütet. Ja, ja, und genau. Da haben wir auch nicht mal irgendwo an einer Stelle auch nur mal ein Danke für bekommen, by the way. Ja. Ja.
Wurde nicht gewunken von Balkonen? Ach nee, das war was anderes.
Auch bei uns aus dem Keller.
Eine andere Frage, die sich insbesondere die Fachärzte natürlich jetzt stellen, droht durch diese Entbudgetierung jetzt eine Umverteilung zwischen Hausärzten und Fachärzten? Und kommt es dann vielleicht sogar dazu, dass wir unter uns Ärzten innerhalb der Ärzteschaft unter Umständen auseinander dividiert werden, dass das also ein politischer Schachzug sozusagen auch ist, diese Entbudgetierung?
Das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Das ist Unsinn. Gleichwohl gibt es da eine kleine Falle, auf die man hinweisen muss. Und zwar ist es so, dass die Gesamtvergütung, die eine kassenärztliche Vereinigung eines Landes bekommt, aufgeteilt wird in einen hausärztlichen und fachärztlichen Topf. So, und bisher, und das war festes Diktum, hat die Ausschöpfung des einen Topfes, zum Beispiel des hausärztlichen Topfes oder des fachärztlichen Topfes, den jeweils anderen Topf nie bedroht. Also das ist Unsinn, da passiert nichts. Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Wir haben, bevor die Trennung in Haus- und fachärztlichen Topf stattfindet, noch diverse Abzüge, Labor, ärztlicher Bereitschaftsdienst und so weiter. Und da sind einige Leistungen auch mit den Praxisleistungen verknüpft. Und das muss man sehr sorgsam aufdröseln, damit es eben nicht zu einer Mehrbelastung kommt. Das ist nicht unmöglich. Das ist letztendlich normales Doing einer jeden Landes-KV, dafür eine ordentliche Trennung zu sorgen und das ordentlich berechnet aufzustellen. Gleichwohl wird mit diesem Punkt gerne ein bisschen Panik geschürt.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich, es kam ja in den letzten Tagen auch an diesem Gesetzentwurf Kritik, zum Beispiel von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die genau diese Punkte ja auch beinhaltet haben. Haben die dann den Gesetzentwurf nicht genau genug gelesen oder wie hat sich das jetzt doch geklärt in den letzten Tagen, dass es sich für Ärzte anscheinend besser darstellt, als das einige Fachverbände, einige Berufsverbände auch befürchtet haben? Man kann das ja gar nicht, also ich kann das gar nicht so richtig glauben, dass so etwas, wie es jetzt hier dargestellt wird, uns auch tatsächlich widerfährt. Da muss doch ein Haken sein. Da ist doch ein Haken.
Ja, das ist die gesunde Skepsis eines Hausarztes, der bisher übers Ohr gezogen wurde. nein, Quatsch. Also du hast da, glaube ich, ein paar Sachen gerade miteinander zusammengewürfelt, die gar nicht zusammengehören. Die Entbudgetierung betrifft erstmal die hausärztlichen Basisleistungen. Das sind die, die im einheitlichen Bewertungsmaßstab im Kapitel 3 beschrieben sind, und die Hausbesuche. Natürlich gibt es auch noch Leistungen, die die Praxen erbringen, die außerhalb sind. Ultraschall, psychosomatische Grundversorgung, wenn jetzt mal so zwei Beispielleistungen. Und die große Frage ist jetzt, wie werden diese Leistungen intern verrechnet? Und genau das ist eine Herausforderung, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die der Bewertungsausschuss, die Landes-KV leisten müssen. Und der Hinweis darauf, dass es schwierig ist, muss man ganz ehrlich sagen, wenn bisher für irgendwelche operativen Fächer mehr Leistungen vergütet werden konnten, hat die KBV sich bisher noch nie zurückgehalten und gesagt, oh, das ist aber kompliziert. Mhm. Also da muss man ganz klar sagen, das sind eigentlich Punkte, die sind machbar. Das, wo die KBV aber eigentlich darauf hingewiesen hat, da kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir das Kapitel Entbudgetierung beendet haben, das sind die Jahrespauschalen und die Vorhaltepauschalen. Das machen wir aber gleich nochmal.
Ist denn diese Entbudgetierung eventuell schlecht für die Leute, die HZV-Vollversorgung machen?
Warum? Die sind ja raus aus dem IBM-System. Also die Entbudgetierung erhöht natürlich den Wert, den man pro Patient abrechnen kann. Dann muss man natürlich als Praxis sich nochmal neu überlegen, wie weit HZV sich für mich lohnt. Aber hier muss man natürlich sagen, dass die HZV auch einer anderen Philosophie folgt und eine andere Vergütungsphilosophie hat, so dass wir hier eigentlich keine wirkliche Konkurrenz befürchten, sondern die HZV dann unabhängig davon, was sich im IBM entwickelt, weiterhin gut dastehen wird. Also da sehe ich keine Verknüpfungspunkte.
Dann lass uns doch mal über diese Jahrespauschalen sprechen. Da war ja vorgesehen, dass den Chronikerpauschalen, den Quartalschronikerpauschalen, dass die ersetzt werden durch eine Jahrespauschale und durch eine sogenannte Vorhaltepauschale. Sind die denn jetzt genauso gut vergütet wie die Quartalspauschalen oder wird sich da was ändern? Wie sind denn da die gesetzlichen Regelungen? Was ist da vorgesehen?
Naja, also wir haben bei der Chronikerpauschale oder bei der Versorgung chronisch kranker Patienten mehrere Probleme, die im Praxisalltag hinderlich sind. Also der erste Punkt, damit ein Patient als chronisch krank gilt, damit der Mehraufwand mit diesem Patienten gerechtfertigt ist, muss der jedes Quartal in der Praxis zum Arzt. Und das ist vielleicht häufig gar nicht nötig. Also ich nehme jetzt mal so das klassische Beispiel, die junge Frau mit Schilddrüsenunterfunktion, die muss im Grunde genommen einmal im Jahr einen Bluttest bekommen, aber die muss nicht jedes Mal zum Arzt. Die kann ihre Medikamente holen und die muss jetzt auch aufgrund der neuen digitalen E-Rezepte, muss die nicht jedes Quartal ihr Kärtchen vorweisen, sondern das reicht im Grunde genommen aus, wenn sie ihr Rezept bestellt. Mhm. Und umgekehrt haben wir natürlich sehr komplexe Chroniker, Diabetiker, die vielleicht noch parallel eine COPD und einen Herzinfarkt, eine KAK haben und vielleicht noch eine PAVK und eine Niereninsuffizienz, die also tatsächlich mehrere Konsultationen pro Quartal brauchen. Und diese Mischung zwischen einem leichten, unkomplizierten Chroniker und einem schweren Chroniker findet überhaupt gar keinen Widerhall in der Honorierung, sondern die werden gleich vergütet. Und sie müssen zudem, damit man die volle Vergütung erhält, zweimal pro Quartal in die Praxis kommen. Und das ist in einer gewissen Weise unsinnig und das soll umgestellt werden, dass die Patienten, die unkompliziert laufen, die nur eine Hypertonie haben, die nur ein Antidepressivum haben, die nur eine Schilddrüsenmedikament haben, aber ansonsten eigentlich stabil laufen, davon gibt es ja einige, denen soll erspart werden, jedes Quartal in die Praxis zu kommen. Das ist die Grundidee dieser Jahrespauschale. Und das betrifft ungefähr, das ZI hat das berechnet, ungefähr 1,5 Millionen Versicherte pro Jahr in ganz Deutschland. Das macht also pro Hausarzt relativ wenig aus. Da reden wir über 10, 15 Fälle.
Das heißt, da haben wir jetzt eigentlich nicht zu befürchten, dass diese Jahrespauschale jetzt irgendwie unser GKV-Einnahmetopf irgendwie zusammenschrumpfen lässt.
Na, da sind natürlich ein paar Besonderheiten, weil wir haben in Deutschland hat jeder Versicherte 1,5 Hausärzte. Mhm. Und wenn diese Jahrespauschale kann nur einem Arzt ausgezahlt werden, also 0,5 Hausärzte bekommen diese Jahrespauschale nicht. Ich sehe schon gerade im Videochat, der halbe Mark weint.
Stimmt.
Aber nein, also es ist so, dass das Ziel ist, die hausärztliche Versorgung zu stärken, da die Vergütung anzupassen und Patienten, die aus welchen Gründen auch immer einen zweiten Hausarzt haben, hier tatsächlich auch dazu gebracht werden zu sagen, entscheide dich mal für einen von den zweien und dadurch tatsächlich dann die originäre hausärztliche Versorgung gestärkt wird, was auch richtig ist.
Ja, haben wir eigentlich jetzt alle Fragen zur anstehenden Endbudgetierung, glaube ich, klären können? Oder habt ihr noch Punkte, wo ihr sagen würdet, darüber muss in dem Zusammenhang noch gesprochen werden?
Naja, das ist ja die Vorhaltepauschale. Das ist ja der dritte Punkt bei dem Gesetz.
Genau.
Die Vorhaltepauschale, die bekommen wir jetzt auch gezahlt. Das ist die 03040. Und die wird neu definiert. Da können Ärzte auch noch mal mehr Geld bekommen. Die wird stärker oder soll stärker an Leistung orientiert werden. Da findet aber eine Ausgestaltung über den GBA statt. Auch hier muss man bei der Diskussion aufpassen. Es gab letztes Jahr zwei krasse entgegenstehende Interpretationen. Es gab die, wo man gesagt hat, okay, die Einzelpraxis muss jetzt die Abendsprechstunde und die Samstagssprechstunde und dies und das und jenes anbieten, wo natürlich man sagen muss, das würde die Einzelpraxis völlig überfordern. Das ist gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite war eben die Interpretation, okay, wir stellen ein Bündel von Leistungen dar und wenn die Praxisinhaber, was weiß ich, von 7 Leistungen 5 oder 4 erbringen, dann wird die volle Pauschale ausgezahlt und die Praxisinhaber haben so einen gewissen Gestaltungsspielraum, wie sie ihre Praxis entsprechend ausgestalten. Und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Wie gesagt, jetzt im neuen Gesetzesbeschluss sind dazu kaum inhaltliche Vorgaben drin.
Die Frage ist, ob sich das zum Beispiel auch orientiert im HZV, also wenn man das zum Beispiel anbietet, da wird man wahrscheinlich schon sehr nahe kommen diesen Anforderungsprofilen, die für die Vorhaltepauschale eben auch angedacht sein werden. Denn was will man sich sonst noch ausdenken?
Das ist tatsächlich nochmal eine eigenständige Sache, aber der Grundgedanke, muss man natürlich sagen, war in der HZV vorgelebt, wie tatsächlich viele Dinge im hausärztlichen Setting im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung an sinnvollen Maßnahmen vorgedacht worden sind und dann letztendlich, weil sich die Wirksamkeit, weil sich die Vernünftigkeit hier etabliert hat, ist das letztendlich dann vom KBV-System übernommen worden. Ich denke so an den ersten großen Ausschlag, die Vera, die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, die dann später von der KBV als nichtärztliche Praxisassistentin übernommen wurde. Ist auch ein Setting, das sich eigentlich im Schwerpunkt nur bei Hausärzten abspielt. Die wenigsten Fachärzte können was mit einer nichtärztlichen Praxisassistent anfangen. Die haben dann tatsächlich ganz andere Hilfskräfte.
Ja, wir sind wirklich gespannt, wie die nächsten Tage und Wochen sich da entwickeln. Bei der EPA, denke ich, können wir damit rechnen, dass sich dieser anvisierte Starttermin noch weit, weit ins Jahr hineinschiebt. Und ja, was die Entbudgetierung betrifft, warten wir gespannt auf die Beschlussfassung dieser Woche. Und trotzdem konnten wir, glaube ich, hier ein bisschen Licht auch ins Dunkel bringen und euch da draußen ein bisschen erklären, was diese Entbudgetierung denn tatsächlich im Detail bedeutet. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war 2025, das geht ja gut los.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Und auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.